Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 18. April 2024. Es ist der Donnerstag. Camilote und der Markus Somm. Ja, der Daniel Josic, Ständerat vom Kanton Zürich. SP hat heute in der Zürich-Zeitung ein bemerkenswertes Interview gegeben. Camilo, was sind da die wichtigsten Punkte?
Ja, es ist ja schon so, dass seit dem Urteil die SP jubelt, kann man sagen. Sie sehen einen Sieg gegenüber dem Kapitalismus. Und jetzt äußert sich eben der SP-Ständerat Daniel Josic dazu. Er hält das Urteil für außerordentlich gefährlich. Das Gericht, das hätte die Europäische Menschenrechtskonvention weiterentwickelt, weil es aber gleichzeitig weiss, dass man die eben de facto nicht ändern kann, hat man damit einen Eingriff vorgenommen. Man hat sich in dem Sinne das Recht rausgenommen, was eigentlich dem Gesetzgeber gehört, was eigentlich die Aufgabe der Politik ist. Man wüsste aber gleichzeitig am Gericht, dass man Einstimmigkeit braucht, um die zu ändern. Und das ist eben so eine gefährliche Entwicklung, die man sieht. Und das ist das, was er kritisiert. Und es ist doch erstaunlich jetzt, dass sich jemand doch so offen äußert, nachdem er bei der SP das Urteil sehr wohlwollend entgegengenommen hat.
Genau, ich glaube, das ist etwas vom Besten, was er gesagt hat. Und das ist ja auch noch ironisch, hat er gesagt, wenn der Cedric Wermuth jetzt jubelt und eben findet, das ist irrsinnig, der eben daran erinnert, wie wäre es denn, wenn das gleiche Gericht gesagt hätte, ja, man kann jetzt einfach Ausländer ausweisen, ohne Prozess, und spielt keine Rolle, das Gericht hat gesprochen, dann hätte die SVP gejubelt, sagt Daniel Josic. Bin nicht einmal sicher, ob die SVP da jubeln würde. Es ist ein bisschen anders, das Verhältnis zum Rechtsstaat ist bei den Bürgerlichen sowieso immer ein bisschen anders als bei den Jungsozialisten, und der Cedric Wermuth ist das. Aber ich muss sagen, das ist ein sehr gutes Interview, und die Aussagen von Daniel Josic sind, ich meine, gut, wir haben es ja immer schon geschrieben, wir sind völlig gleicher Meinung natürlich, wir haben das Gleiche eigentlich kritisiert, und er macht das genau gleich, aber er macht es natürlich als Sozialdemokrat, und das ist, ja, das ist in dieser Partei erstens einmal ein bisschen seltener geworden, dass das parteiabweichende Verhalten überhaupt gibt, und das Zweite ist auch, es ist wieder mal ein Erwachsener, oder? Es ist mal wieder ein erwachsener Sozialdemokrat, der nicht so dieser Babylinke angehört, der total aktivistisch, vöckli-mässig drauf ist und wo einfach alles irgendwo über den Haufen wird werfen, wo man eigentlich schon relativ lang gehabt hat, alle Prozesse eigentlich eher verachtet, wenn es inhaltlich ihnen passt. Vielleicht noch etwas, was du gesagt hast, wegen der Einstimmigkeit. Also, ist natürlich Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten. Mhm. Und das ist noch viel, viel schwieriger, oder? Das ist, eigentlich, wenn ich finde, wirklich, eigentlich ist es ja pervers. Man hat ja genau deswegen Menschenrechte sehr eng gefasst. Damals übrigens natürlich auch im Zeitgeist entsprechend, mehrheitlich. Es hat schon dort viele Leute gegeben, die gefunden haben, Menschenrecht heisst mehr. Es heisst nicht nur Freiheit vom Staat. Meine Auffassung ist, es ist ganz eindeutig, das zwingende Völkerrecht, das Menschenrecht, nur das vor allem ausdrücken. Gut, aber man hat damals extra das ein bisschen eingefasst, dass man eben relativ viele Leute können überzeugen dafür. Mhm. Und jetzt tun die im Prinzip ausgerechnet das umstoßen, was der Daniel Josic zu Recht sagt, eine Stärke ist ja gewesen, dass die Menschenrechtskonvention eben fast nicht mehr veränderbar ist. Und sie machen jetzt genau das Gegenteil. Sie tun sie erstens verändern. Sie tun sie noch verändern auf eine illegale Art. Man muss einfach so sagen, das ist illegal, was die machen. Man muss die Leute entlassen oder vielleicht sogar ins Käfi sperren. Das wäre vielleicht noch gut. Andreas Zünd. Sofort abziehen. Ich möchte noch schnell etwas auch noch anfügen. Das ist ja noch vorgeschlagen worden und bestätigt worden von zwei FDP-Bundesräten. Schaut doch einmal besser hin bei den Kandidaten für die internationalen Wischiwaschi-Gremien.
Ja, gerade zwei Punkte noch, die ich rausgreife aus dem Interview der Daniel Josic. Er sagt, es ist, wenn man das Urteil eben liest, es ist unmöglich, den Inhalt von dem Urteil mit dem Wortlaut von der EMRK eigentlich von diesen Bestimmungen über das Recht auf Privatleben in Einklang zu bringen. Also er sagt das wirklich sehr deutlich und macht eben genau den Punkt klar, oder die Weiterentwicklung, ohne dass sich die EMRK überhaupt ändert, wie problematisch das ist. Und der zweite Punkt, er sieht auch das Problem drin, das Urteil gegen die Schweiz ist. Wir machen damit ein Land für ein globales Problem verantwortlich. Der Bundesrat hat nämlich das CO2-Gesetz beschlossen, verabschiedet. Und damit hat er eigentlich das gemacht, was das Gericht verlangt. Doch jetzt, wir haben eine Volksabstimmung gehabt, es ist abgelehnt worden. Und damit würde der EGMR halt den Volksentscheid übersteuern. Und das tut er ganz direkt ansprechen. Und das ist das, was ich auf der linken Seite wirklich vermissen, dass wir gesagt haben, hey, wir haben einen Volksentscheid darüber, wie Klimapolitik soll gestaltet werden, sogar mehrere, es werden auch noch weitere kommen und von dem fehlt einfach überhaupt, also kein Wort dazu.
Genau, und das ist eben auch ein bisschen das, wo die Linken, auch in Amerika natürlich, schon lange vormachen, dass sie viele Sachen machen und institutionelle Änderungen durchbringen, wo sie nie daran denken, dass vielleicht dann die anderen mal an der Macht sind und dann nachher genau die Neuerungen ausnutzen. Das berühmteste Beispiel ist natürlich, dass für so die sogenannte Nuclear Option, früher ist es so gewesen, dass bei einer Bestätigung von einem obersten Richter 60 Senatoren haben müssen, also eine super Majority müssen zustimmen, nicht nur einfach 50. Und dann haben die das abgeschafft, die Demokraten, die es Mehrheit hatten und wo sie einen von ihnen haben wollen bestimmen. Und nie daran gedacht, dass dann vielleicht die Republikaner auch wieder mal an der Macht sind. Und voll ist es so passiert, dass die konservative Mehrheit jetzt im Supreme Court hat nur können, geschaffen werden, genau wegen dieser Änderung, die Demokraten durchgesetzt haben. Und so kommt mir auch die SP vor, oder? Solange es inhaltlich ihnen passt, sind sie bereit, sogar die Demokratie abzuschaffen, weil, ich muss jetzt ehrlich sagen, du hast noch gesagt, übersteuern. Es ist wirklich, ich meine, die Richter ignorieren den Volksentscheid kühlen Arsches. Oder? Ich meine, das ist echt wahnsinnig. Das sind 16, der Engländer hat ja nicht zugestimmt, 16 Richter. Haben einfach das Gefühl, die 5 Millionen Schweizer, du, die haben ein bisschen weniger zu sagen als ich. Ich bin der Richter und ich habe eine gute Ausbildung, oder? Und ich kann gut und gescheit reden und habe eine schöne Robe an. Und was ich auch ganz gut finde an diesem Interview, der Andreas Zünd ist ja aufgefallen in Interviews mit einer seltenen Arroganz, oder? So, ja, ich bin natürlich der Professor. Ich habe keine Ahnung von dem Zeug. Ein ganz arroganter, dummer Richter. Und der Josic ist auch ein Professor und einer, der auch ein schillernderen Namen, einen besseren Namen hat als der Herr Zünd, der früher, noch, bevor der Entscheid gefallen ist, fast niemand kennt hat außerhalb vom Justizbetrieb. Und es tut eben gut, wenn man mal einfach sagt, hey, so klar ist das nicht, Herr Zünd. Und so blasiert musst du nicht auftreten, wenn du eigentlich völlig nicht recht hast. Und das erinnert natürlich ein bisschen fatal an viele Wissenschaftler, die während der Corona-Krise auch auftreten sind, als hätten sie das Pulver erfunden, als hätten sie alles gewusst und hat sich dann herausgestellt, dass sie ganz wenig gewusst haben.
Ja, der Daniel Josic ist auch ein guter, sagen wir so ein bisschen, vielleicht ein guter Prophet, könnte man fast schon sagen. Er blickt natürlich auch in die Zukunft und sagt, das Urteil, ja, das können weitreichende Einflüsse haben. Zuerst mal, was war bei der Selbstbestimmungsinitiative? Sagt er, wäre sich heute nicht mehr so sicher gewesen, wenn man die Diskussion, das Urteil schon hatte, dass die Initiative so abgeschifft wäre. Aber gleichzeitig, oder, die Diskussion ums Rahmenabkommen, um den EuGH, wo ja nicht das Gleiche ist, aber trotzdem so ein bisschen die Frage von internationalen Gerichten, die man hat, wie sollen die die Schweiz beeinflussen? Und er sagt da schon ganz klar, dass es einen Einfluss wird auf die Diskussion. Und gerade die in der SP, die eben das Rahmenabkommen so befürwortet, sollten nicht die sein, die sich über das Urteil freuen, weil es wird auf Diskussionen einen Einfluss haben, wie wenn wir in der Schweiz umgehen mit Richtern aus einer höheren Ebene, die nicht eben Schweizer Bundesrichter sind. Und das Urteil hat sicher dort keinen Gefallen getan.
Absolut, das sieht Daniel Josic als erfahrener Politiker auch richtig, dass der Parteipräsident von der SP das ein bisschen zu wenig, weiss auch nicht, zu wenig würdigt hat, vielleicht auch damit zu tun, dass er selber nicht so überzeugt ist von dem Rahmenabkommen wie der SP, weiss man ja sowieso nicht, was eigentlich die Haltung genau ist. Das ist mal das eine. Aber das Zweite, und da kommen wir gerade zum zweiten Thema, du hast es angesprochen, oder? Die ganze Internationalisierung von der Politik, vom Recht, von den Massnahmen und so weiter läuft ja über mehrere internationale Organisationen. Die meisten von denen übrigens korrupt und eigentlich beherrscht und dominiert von einer Mehrheit von korrupten, diktatorischen meistens Staaten. Also es ist eigentlich nicht etwas, wo man sollte stolz sein. Die UNO ist natürlich am schlimmsten. OECD ist auch relativ autoritär unterwegs. Die WHO ist ein Teil von der UNO. Und es geht genau um das, was du vorher gesagt hast, oder? Die Richter oder eben auch die Organisationen, die schaffen immer mehr sogenannte Soft Law. Und da hat der Nationalrat gestern einen guten Entscheid gefällt.
Genau, gestern in der Sondersession ist tatsächlich noch etwas Gutes rausgekommen. Und zwar hat man mit 116 zu 69 Stimmen und 3 Enthaltungen im Nationalrat einer Motion von der SVP zugestimmt. Und es geht darum, dass wenn die Schweiz einem WHO Übereinkommen, also dem Pandemiepakt, wo man so ein bisschen redet, wenn man dem möchte beitreten. Ja, und das auch gleichzeitig heisst, dass für die Schweiz gewisse Verbindlichkeiten wird geben, dann soll das Parlament das letzte Wort haben. Also es soll nicht beim Bundesrat sein, man möchte das im Parlament diskutieren und auch können entscheiden. Jetzt, was ist das Risiko? Eben, wir reden von dem Softlaw oder grundsätzlich von so einem internationalen Instrument, wo im Endeffekt auf nationaler Ebene zu einem bindenden Recht führen könnte. Man kann dann beweisen, man kann sagen, hey, wir haben den Pandemiepakt unterschrieben, der ist selber nicht bindend, ist Softlaw, aber auf nationaler Ebene, wenn wir Sachen umsetzen, die dann tatsächlich bindend werden. Und da muss man klar sagen, ja, das wäre dann die Aufgabe vom Parlament. Darum müssen sie auch können über so Softlaw-Pakt entscheiden. Eben so ein bisschen der Bekannte, den man hat, ist der UNO-Migrationspakt, wo die Diskussion zum ersten Mal aufgekommen ist. Aber jetzt hat man wenigstens im Nationalrat schon mal einen Entscheid gefällt, dass es beim Pandemiepakt so kommen sollte, dass das ins Parlament kommt.
Genau, und das erstens eben richtig entscheiden, aber zweitens muss man auch sagen, der Begriff Softlaw ist natürlich auch wieder unglaublich schön färberisch, das tönt noch nett, oder? So wie irgendwie eben, ich weiss auch nicht, ein bisschen Watten und schön ist bequem, Küsse, das ist nicht so schlimm, das ist alles gut. Und dabei ist es eigentlich etwas ganz, ganz Problematisches, weil es kommt eigentlich Recht in unser Land, Gesetze werden beschlossen, wo nicht mehr beschliessen, sondern wo zum Beispiel, ich habe es gesagt, ein UNO beschliesst, dominiert von Diktatoren. Man muss einfach sehen, die UNO hat nichts zu tun mit der Demokratie im Westen. Einfach nichts. Man hat es jetzt auch wieder gesehen bei ihrer Haltung gegenüber Israel. Da lassen wir uns Gesetze schreiben von autoritären Regimes oder Vertretern von autoritären Regimes. Und wir übernehmen das, dann sagen wir, es ist nur ein Softlaw. Und meistens, und das ist das grosse Problem, oder? Die Verwaltung findet das natürlich super, weil sie können so auch legiferieren. Die Verwaltung hat ja auch ein bisschen die Neigung wie die Richter. Das ist eigentlich schon mühsam ist in der Demokratie, dass man überhaupt muss abstimmen. Das ist mühsam und deshalb ist das Softlaw sehr willkommen. Von dem her ist es sehr wichtig, aber eigentlich muss man einfach mal sagen, Softlaw gibt es gar nicht. Es gibt nicht. Es gibt eine Law. Fertig. Und Law wird im Parlament beschlossen. Und nichts anderes. Und zwar im schweizerischen Parlament, wenn es um unser Recht geht.
Ich bin der Meinung, es müsste ja sogar weitergehen, oder? In dem Sinn, wenn man sagt, okay, schon das Parlament soll darüber entscheiden, das ist auf jeden Fall richtig, aber es sollte ein referendumsfähiger Beschluss sein. Im Endeffekt, gerade wenn man sagt, WHO-Thema Pandemie, das ja weltweit Folgen gehabt hat, dann muss man doch als Bevölkerung im Endeffekt können darüber abstimmen. Das Gleiche mit dem UNO-Migrationspakt. Dass das überhaupt eine Diskussion ist, dass man die Sachen nicht an die Urne bringen will, um wirklich auch, ja, Zustimmung vom Volk haben, sagen, wir wollen nachher auch Sachen umsetzen. Man weiss eben um Brisanz vom Thema, darum verweist man ja immer auf Softlaw, ist nicht bindend und gleichzeitig, wenn es dann in der Rät ist, ist es dann eben gleich bindend, weil von dem aus werden Gesetze abgeleitet. Meiner Meinung nach müsste man sich doch überlegen, dass man da wirklich dagegen vorgeht und sagt, konsequent so übereinkommen, auch wenn es Softlaw ist, das muss referendumsfähig sein, dass die Bevölkerung sich dazu kann äussern kann.
Genau, wobei eben, ich finde eigentlich nicht einmal übereinkommen, dass schon das geht eigentlich nicht, weil das sind ja alles Pandora-Boxes. Mhm. Und das haben wir jetzt auch bei dieser Menschenrechtskonvention gesehen. Ich würde noch betonen, 1974, als die Schweiz das ratifiziert hat, ich glaube, das stimmt, hoffentlich. Sonst muss ich es nachher dann korrigieren, Mann. Aber ist ja gleich. Wo wir es ratifiziert haben, hat der Bundesrat gesagt, dass die Schweiz je verurteilt wird, ist völlig undenkbar. Das hat er gesagt. Und wie der sich getoschen hat. Und das ist der Punkt. Ich finde grundsätzlich, solche Übereinkommen, nein, nicht mehr. Die multilateralen Übereinkommen, das sind absolute Wundertüten, wo Zeug drin ist, wo nachher die Leute können ableiten davon, wo wir wirklich nicht mehr die Herrschaft haben über unsere eigenen Gesetze. Und das ist nicht einfach eine banale Sache. Es geht auch nicht irgendwie um das, dass man da die Schweiz hochleben lassen und sagen, ja, wir sind die Besten und wir machen alles besser. Nein, es geht um die tiefe, tiefe Einsicht. Warum ist eigentlich die Schweiz erfolgreich gewesen? Weil wir sehr häufig dezentral sind. Warum ist der Markt so überlegen gegenüber dem Zentralstaat? Weil der Markt immer die besten Lösungen in Wettbewerb schickt und nachher wird entschieden. Und das Gleiche ist ein bisschen bei der Demokratie. Wir brauchen erstens Wettbewerb im Land selber. Deshalb haben wir verschiedene Parteien. Das ist gut. Aber wir brauchen auch Wettbewerb unter den Ländern. Und gerade die Pandemie, die du angesprochen hast, hat ja ganz deutlich gezeigt, wie fatal das war. Dass die WHO, wo ja, kann man ganz leicht sagen, ist eigentlich finanziert mittlerweile von den Chinesen, die ist völlig unterwandert, Die WHO haben, um das Problem der Chinesen zuzudecken, von Anfang an die völlig autoritäre Variante gewählt, die Chinesen vertreten haben, ohne wissenschaftliche Evidenz. Dass das überhaupt etwas bringt, hat man eigentlich nicht gewusst. Und das Fatale ist, dass alle Länder im Westen das mitgemacht haben, außer Schweden. Und schauen wir mal die Zahlen an jetzt von Schweden. Die Bilanz ist jetzt veröffentlicht worden. Die ist hervorragend und zeigt eben, dass die Schweden absolut recht hatten. Und das zeigt einfach, alle die zentralisierenden Übereinkommen oder Massnahmenpakete und so weiter sind gefährlich. Sie funktionieren dann nicht.
Ja, wenn wir den Ausblick machen, ob es so kommen wird, es wird noch in den Ständerat kommen. Im Ende Mai sollte man mehr in Genf wissen über den Pandemiepakt. Dort soll er verabschiedet werden. Und dann ist eben die Frage, wenn es in den Rat kommt, wie wird dort entschieden und wann wird das oder wird das überhaupt die Schweiz ratifizieren?
Genau. Und jetzt unseren Lieblings-Langstreckenflüger, den es überhaupt gibt, der Max Vöckli. Ein verwöhnter Student, der für die Welt will kämpfen und das Klima will retten. Er ist auch langsam über 30, könnte langsam anfangen, Bücher lesen. Was hat er gemacht?
Ja, es ist Max Vöckli seine Woche. Er hat schon zwei grosse Auftritte gehabt. Am Montag hat er ja beim 6-Leuten-Umzug mit anderen Klimaaktivisten eine ölähnliche Flüssigkeit ja ausgeleert, hat den Umzug stören, ist nachher verhaftet worden. Über das hat er sich in den Medien sehr beschwert. Aber es hat ihn nicht daran gehindert, heute Morgen in Basel wieder tätig zu werden. Er hat dort wieder mit anderen zusammen die wunderschöne Flüssigkeit ausgeleert und hat eben auf die Notwendigkeit, dass wir handeln, in der Klimakrise aufmerksam machen. Und spannende oder sehr, vielleicht für mich schockierende, vielleicht kannst du mir das als Vater sagen, mit dabei war ein 12-Jähriger, der Frühlingsferien hat, das hat man abgeklärt in den Medien. Und er war sehr prominent auch in den Instagram-Stories, der 12-Jährige. Und er ist der Sohn von einem Berner Fachhochschulprofessor, der selber Klimaaktivist bei Runaway Switzerland ist.
Gut, ja, das zeigt ja mal schon mal, dass die jugendlichen Rebellen eben überhaupt keine Rebellen sind, sondern sie schwätzen noch, was die Eltern sagen. Das ist wie wenn wir seinerzeit in den 70er und 80er Jahren den Kapitalismus hochleben lassen hätten, weil der Papa gesagt hat, das ist super. Also es sind Langweiler, es sind Hösis.
Wo bleibt da die Revolution?
Nein, es sind wirklich Anpasser, es sind Konformisten, es sind auch Leute schlecht ausgebildet, aber es sind auch Leute, die offensichtlich nicht gut erzogen worden sind, wie sie im Prinzip immer haben können sagen, ich will, ich will, ich will. Und die Mami und der Papi haben gesagt, ja, du bist der Grösste. Ah, du bist der Beste. Ah, ui, bist, ah, du bist irrsinnig. Du bist der Martin Luther King. Du bist der Churchill. Gell, du bist der Machiavelli. Ja, du bist der Julius Caesar. Und wer so aufwächst, hat einfach eine gewisse Realitätsstörung. Man sieht das bei der Greta Thunberg, einer wüsten Antisemitin, wie sie herausgestellt hat. Peinlich. Bei Max Vöckli sieht man es auch ein bisschen, weil er irgendwo ist ja ein intelligenter Mensch. Kann man ja schauen, den Lebenslauf anschauen, man kann sein Elternhaus anschauen. Der hat Intelligenz. Aber offensichtlich unbelehrbar. Zynischerweise muss ich sagen, also meine, es gibt kaum jemanden, der wahrscheinlich in dieser ganzen Klimaszene mehr schadet als der Max Vöckli, weil die Leute das wahnsinnig aufregt. Und es geht ein bisschen das rein, wo wir ganz am Anfang geht, wir haben eine Demokratie. Mhm. Wir müssen nicht den Max Vöckli noch haben, der uns jetzt neue Demokratie neu schafft. Wir haben sie. Max, du kannst Unterschriften sammeln, du kannst dich ins Parlament wählen lassen, du kannst demonstrieren, du kannst freche Artikel schreiben bei uns, du kannst alles machen. Du musst nicht anderen Leuten das Leben verderben, du musst nicht 6 Leute stören, damit die Leute, die so Freude haben, 6 Leute nachher nicht mehr weiterlaufen können. Alles das, was primitiv ist, was gemein ist, das musst du nicht machen. Gut.
Aber ich hatte tatsächlich mal das Vergnügen gehabt, mit ihm im Tele Zürich im Tag täglich zu sein. Und dort ist genau auch die Frage aufgekommen, oder? Eben, man hätte ja die Möglichkeit in der Schweiz mit direkter Demokratie, hätte man können etwas bewirken. Und ich habe ihn damit konfrontiert und gesagt, wo bleibt eure Initiative? Und bei ihm ist wirklich so ein Zustand, dass er sagt, das gehe ich gar nicht, das sei ein Notstand, wir können jetzt sicher nicht Zeit verschwenden, eine Initiative anfangen und dann warten, bis es ins Parlament kommt, dann noch müssen darüber abstimmen. Nein, man müsse sich jetzt eben mit dem zivilen Ungehorsam eigentlich dagegen wehren, das sei der richtige Weg. Muss man vielleicht in 4 Jahren fragen, ob es nicht gescheiter gewesen wäre, damals eine Initiative zu lancieren, anstatt, schwarze Flüssigkeit in Basel zu verschütten.
Es ist einfach genau der gleiche Geist wie die Plantagenbesitzer im Süden von Amerika nach dem Bürgerkrieg, wo die Schwarzen gleichberechtigt worden sind und Sklaverei aufgehoben worden ist und wo gefunden haben, wir akzeptieren das nicht. Für sie ist das auch ein Notstand gewesen, subjektiv gesehen. Und sie haben dann einfach gefunden, jetzt wollen wir die Schwarzen aufhängen und dann sterben sie halt. Das ist das sogenannte Lynching. Das ist genau das Gleiche, was der Max Vögtli macht. Nicht so extrem, aber er schreitet zur Gewalt. Und deshalb ist er eindeutig, das ist der klassische linksextreme Aktivist, der ist linksextrem und das muss aufhören. Und sonst muss man wirklich langsam mit Bussen oder auch mit anderen Mitteln davon abbringen.
Wir hoffen es. Ich bin gespannt, was kommen wird. Eben, man hat in Zürich die Möglichkeit, dass man das macht. Er ist verhaftet worden. Aber ob man jetzt da tatsächlich eine Rechnung wird stellen, werden wir sehen. Wir fragen zum Beispiel Mario Fehr sehr gerne nach.
Genau. Also geerbt hat er ja sicher. Er kann sicher grosse, höhere Bussen zahlen. So wie andere Leute auch mit Bussen zahlen, wenn sie zum Beispiel schnell fahren. Gut, das war es. Bern einfach an dem 18. April 2024. Es ist der Donnerstag, Camilote und der Markus Somm von nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren von nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Könnt uns weiterempfehlen, könnt von uns reden, euren Freunden gegenüber und so weiter. Könnt uns hoch bewerten und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.